diese ganze Essenz mal zusammenzufassen, die in 15 Jahren entstanden ist.
Und da habe ich gesagt, die gucke ich mir jetzt einfach mal an.
In Amerika gibt es auch viel Chiropraktik, aber das meiste verdient den Namen nicht.
Wieso verschlechtert sich jemand unter Chiropraktik? Das war für mich also sowohl philosophisch als auch persönlich eine Niederlage.
Ja, wenn man was groß umstellt, ein paar Leute verliert man immer. Man bekommt aber in der Regel dreifach wieder dazu. Also das heißt, das knallt dann halt in dieser Zeit richtig.
Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber wir wollen die Möglichkeit nutzen, dich noch kurz an das Gewinnspiel zu erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir bis einschließlich Mittwoch Amazon-Gutscheine, AirPods und einen Seminargutschein im Wert von 700 Euro. Alles, was du dafür tun musst? Erstens, abonniere den Podcast. Zweitens, hinterlasse uns eine ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes und oder hinterlasse Sterne bei Spotify. Drittens, erstelle einen Screenshot deiner Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram @chiropraktikcampus oder per Mail an ks@chiropraktik-campus.de. Du möchtest zweimal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere uns darauf. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen. Ja, moin aus Hamburg vom Chiropraktik Campus Hamburg und ich begrüße heute den Kai Haselmeier.
Hallo.
Ja, ich habe dich heute mal in deiner Praxis besucht und jede Menge Fragen mitgebracht für unsere Zuhörer. Unser Ziel ist ja sozusagen, den Campus von innen heraus mal so ein bisschen sichtbarer zu machen und einen Eindruck zu verschaffen, was unsere zuständigen und unsere zukünftigen Studenten bei uns so erwartet. Ne, so. Und wer arbeitet da eigentlich und wie sieht so ein Alltag im Campus aus?
Ich bin gespannt.
Wir fangen mal an. Also Kai ist ja einer unsere Alumni, war im ersten Jahrgang mit dabei, 2014 bis 2017, hat natürlich seinen Master bei uns gemacht, ist dann auch schon während der Zeit sozusagen zum Research Director geworden, unser Chiropraktik-Leitbild entwickelt und ja, also von daher mehrere Funktionen schon im Campus in die Hände genommen und ist darüber hinaus jetzt auch eben Dozent, regelmäßig für Upper Cervical, aber auch für die Studenten immer mal wieder, was Philosophie angeht oder ähnliche Themen wie Wissenschaft oder so. Wie bist du denn ursprünglich mal zur Chiropraktik gekommen? Erzähl doch mal für die Neuen, wie ist Kai Haselmeier mal?
Ja, wie ich denke viele Menschen in Deutschland hatte ich von der Chiropraktik früher nie irgendwas gehört. Ich wusste nicht, was das ist. Ich glaube, das ändert sich jetzt so langsam, weil wir doch immer mehr Menschen erreichen und immer mehr Leute positive Erfahrungen machen. Aber zumindest als ich Abi gemacht habe, kannte ich nicht mal das Wort und habe erstmal was völlig anderes gemacht. Also offensichtlich war das Helfersyndrom damals schon da und deswegen habe ich nach dem Abi bei der Polizei studiert und habe da eine gehobene Laufbahn gemacht und war 10 Jahre in Hessen Polizeibeamter. Während ich quasi in dem Job war, habe ich einen alten Schulkameraden wieder getroffen, bei so einem Weihnachtsmarkt-Abi-Treffen informell. Und der hatte in England, nachdem er vorher auch was ganz anderes gemacht hatte, angefangen Chiropraktik zu studieren und brannte dafür und erzählte mir ganz leidenschaftlich davon. Und ich weiß noch, während er da halt seinen Vortrag hielt und völlig begeistert war, habe ich gedacht, boah, also wenn du gewusst hättest, dass es sowas gibt, das wäre auch was für dich gewesen. Weil also ich hatte mich immer für medizinische Sachen, anatomische Dinge interessiert, aber nicht so in dem Maße, dass ich jetzt gesagt hätte, ich studiere Medizin. Das hat mich irgendwie nicht berührt. Aber das, als er das erzählte, das hörte sich so spannend an und so logisch an, die paar Sachen, die er erzählt hat. Das fand ich ganz prima. Und ich habe ihn dann später nochmal getroffen. Er hat ein bisschen an mir geübt. Er war gerade auch im Studium drinne und hat so ein paar Sachen. Das fühlte sich auch schon ganz spannend an. Also da war irgendwie der Funke da. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich auch vorher schon, aber dass ich in dem Job, in dem ich da war, irgendwie auf Dauer nicht so richtig glücklich werden würde. Das wurde mir immer deutlich. Das sage ich auch heute noch, was Lebenserfahrung angeht, unglaublich wertvoll war und mich auch ganz anders auf Dinge blicken lässt mit der Erfahrung, die man da gemacht hat, weil nach so 10 Jahren Frankfurt am Main, damals Innenstadt, hat man im Leben alles gesehen, was man sich vorstellen kann. Und das ist gerade für so einen Beruf mit doch viel Verantwortung vielen Menschen, glaube ich, ein Riesenvorteil. Ist übrigens auch ganz spannend. Meine Erfahrung auch mit den Kollegen aus USA ist, dass oft viele von denen, die irgendwie besonders viel bewegen oder irgendwie besondere Praxen haben, dass es nicht die erste Karrierewahl ist. Das ist ganz oft so. Es sind oft Leute, die haben irgendwas ganz anderes gemacht und sich dann ganz bewusst dafür entschieden. Und oftmals, natürlich nicht immer, macht das was anderes mit Menschen, wenn sie mit einer gewissen Lebenserfahrung sich dafür entscheiden, als jetzt wie in Amerika irgendwie direkt nach der Highschool, College und dann studiere ich mal Chiropraktik. Alles ganz spannend. Und naja, und dann habe ich irgendwann einfach gemerkt, boah, also 30 Jahre, den Job willst du nicht mehr machen? Und dann habe ich alles rumgerissen. Es gab damals nicht so viele Möglichkeiten. Studium hatten wir noch nicht. Jetzt im Ausland zu studieren ging auch nicht. Insofern bin ich überall hingefahren, größtenteils in Europa, wo irgendwas Spannendes war, und war in Skandinavien, war in England, Großbritannien, Schottland, überall, habe hier in Deutschland alles gemacht, was man machen konnte, von einigen Amerikanern gelernt und mir alles so zusammengesucht, was spannend war. Viel gereist, viel geflogen, gleichzeitig zu Hause den Heilpraktiker gemacht. Also ich habe eigentlich alles selber mit Lehrbüchern gemacht, habe halt jeden Tag dann irgendwie ein paar Monate, 6 Stunden gesessen und gelernt und gleichzeitig rumgereist, und dann habe ich die erste Praxis aufgemacht.
Wann war das?
Das war 2007 habe ich angefangen und die erste Praxis aufgemacht war 2009, ja, 15 Jahre.
Ja, okay.
Und das ging dann gleich relativ schnell, gleich ziemlich gut. Und der alte Kumpel von damals hat mir am Anfang auch noch 2 Tipps gegeben und sagte, wenn du das machst, mach's gleich vernünftig und nimm ein paar nette Räumlichkeiten und mach das, dass das wirklich schön aussieht und nett aussieht. Das habe ich beherzigt. Das hat sich auch als sehr positiv rausgestellt. Und die Praxis fühlte sich sehr, sehr schnell, hat die Erwartungen sehr schnell übertroffen. Ich hatte sehr demütige Erwartungen. Ja. Wenn ich davon leben kann und habe Spaß, wäre das alles. Aber es war dann doch innerhalb des ersten Jahres schon sehr, sehr, sehr viel mehr Erfolg, als ich mir das erträumt hätte.
Ja. Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Hast du irgendwelche Marketingmaßnahmen?
Ich meine, das war eine ganz andere Zeit. Ne? Also damals, was ich tatsächlich gemacht habe, war Internet überhaupt nichts. Gab es ja alles auch noch nicht in dem Maße. Ich meine, war schon da, aber jetzt diese ganzen sozialen Netzwerke hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe klassisch in der Zeitung 2, 3 prägnante Anzeigen geschaltet, die möglichst weit angesprochen haben. Und da sind teilweise sogar noch ein Jahr später Leute gekommen, die das ausgeschnitten haben und hatten es irgendwo rumliegen und haben dann gesagt, jetzt komme ich mal hin. Das war aber wirklich nur ganz am Anfang und es lief dann in kürzester Zeit über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja.
Und das halte ich auch nach wie vor. Ich weiß, soziale Netzwerke werden sehr gehypt, aber es geht nichts über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es geht nichts über glückliche Leute, mit denen du gute Kommunikation hast und denen du vielleicht auch ein bisschen in der Kommunikation beibringst, wie man empfiehlt und die das auch sehr gerne möchten. Das ist, was eine Praxis erfolgreich macht. Glückliche, zufriedene Menschen. Punkt. Keine Facebook-Anzeige kann das stoppen.
Nee, nur am Anfang, sag ich mal, hast du ja noch niemanden, dem du das erzählen kannst. Deswegen ist es also im ersten Jahr, denke ich mal, immer ganz...
Und Netzwerke sind nicht schlecht. Also ich hatte gleich auch ein paar Leute, die auch wieder viele Leute kannten und die das toll fanden. Irgendein Coach oder sowas oder hier jemanden. Und das ist natürlich auch schön. Das Netzwerk breitet sich. Genau, das breitet sich halt aus. Ne? Wenn man auch Leute hat, wo man gesagt hat, Mensch, du suchst einen guten Coach, geh mal dahin. Und der gesagt hat, Mensch, du suchst jemanden, der dich fit macht, geh mal dahin. Das ist auch immer schön.
Okay. Wie war dein Weg zum Campus? Wie hast du...
Welcher Campus? Zu der Zeit.
Damals hießen wir noch nicht so, genau. Damals hießen wir, glaube ich, noch deutsch-amerikanische Chiropraktik-Seminare.
Genau, genau, angebunden an die DRGC. Ja. Also tatsächlich hatte ich damals in Berlin, hatte ich ein paar Sachen gemacht. Da gab es ja noch damals eine Schule und da habe ich dann von Hamburg gehört und dann habe ich einfach von den Seminaren, die es damals gab, einige gemacht. Mhm. Und so haben wir uns dann quasi irgendwie kennengelernt und dann hast du mich ja zum Studium genötigt.
Genau. Ich kann mich erinnern, ich habe dich angeschrieben oder angerufen
und gesagt, du. Eigentlich wollte ich gar nicht, aber du hast...
Wir brauchen jetzt 20 Kollegen, die mit uns anfangen zu studieren.
Ja, irgendwie hast du es geschafft, mir das zu verkaufen, dass das ein Angebot war, was ich nicht ablehnen konnte. Und ich bin auch tierisch froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, schön. Was würdest du sagen, machen deine Seminare bei uns als Dozent aus? Also worauf legst du da Wert? Was ist so dein Anspruch?
Ich glaube, wenn man das sagen kann, also ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt so einen direkten Schwerpunkt habe. Ich würde sagen, mein Schwerpunkt ist es, Dinge miteinander zu vernetzen. Ich glaube, das ist etwas, worauf ich sehr viel Wert lege und was ich unter Umständen auch ganz gut kann. Mhm. Auch wenn ich Vorträge halte. Es ist oft so, wir haben Leute, die in unserer Profession, die sind sehr firm, was die Philosophie angeht und haben keine Ahnung von wissenschaftlichen Aspekten. Und dann ist die Philosophie schön, aber sie hat irgendwie keine praktischen Verbindung. Dann gibt es Leute, die Studien lesen und recht leidenschaftlich für Wissenschaft sind. Da gibt es dann welche, die verwechseln das und denken, nur biomedizinische Wissenschaft wäre was Interessantes und versuchen, das auf Chiropraktik zu übertragen. was ungefähr so ist, als würdest du Baseballregeln auf Fußball übertragen. Mhm. Aber es gibt auch welche, die in dem Bereich viel lesen, aber denen dann wieder die philosophischen Grundsätze fehlen. Mhm. Und in dem Bereich das miteinander zu vernetzen, weil die Philosophie bestimmt, welche Fragen wir stellen in der Wissenschaft. Und wenn, das ist ja gerade das Schöne, ich kann eine herausragende Studie machen, die alle Aspekte, die wissenschaftlich richtig wichtig sind, 100% erfüllt. Und trotzdem ist das Ergebnis vollkommen irrelevant, weil ich einfach eine irrelevante Frage gestellt habe. Mhm. Und da ist
die Form eingehalten, richtig. Aber
die Form ist perfekt, es ist alles nach Goldstandard und es nützt niemandem. So sind leider auch die meisten Studien, vor allem im biomedizinischen Bereich. Insofern ist diese Philosophie ganz wichtig, dass ich überhaupt erstmal das mein Warum klar habe und was ich fragen will. Und gleichzeitig habe ich einen sehr hohen Anspruch, was die Kunst angeht. Was ja auch da wieder passt. Auch die Philosophie tief zu verstehen ist ja im Endeffekt, glaube ich, bin ich jemand, der ein sehr starkes Streben daran hat, zu versuchen, sich immer weiter zu vervollkommnen, ohne diesen Punkt natürlich jemals erreichen zu können. Aber Leben macht nur Spaß, wenn man es mit hohem Anspruch macht. Und das ist sowohl technisch als auch der Art, wie ich versuche, das zu vermitteln, als auch philosophisch und im Endeffekt die drei Säulen miteinander zu verbinden. Und das tue ich in jedem Seminar. Also auch wenn es jetzt ein Upper Cervical Kurs ist, wird jeder bezeugen können, der da mitgemacht hat, ist da ganz viel Philosophie und Verständnis mit drin. Und ist auch Kommunikation mit drin und wie ich Sachen vertreten kann und auch was dahinter steht wissenschaftlich. Es ist immer ein buntes Blumensträußchen, auch wenn es den einen oder anderen Fokus hat.
Ja, schön. Du hast ja jetzt auch gerade deine eigene Serie abgeschlossen.
Ja,
das Best erste Mal. Of Kai, das erste Mal, drei Teile. Wie war das für dich?
Mal das war so spannend. Deine das ist was, womit ich schon sehr lange schwanger gegangen bin und immer überlegt hatte, ich will einfach mal so ein Seminar machen, wo ich wirklich die Essenz dessen, was ich mir selber erarbeitet habe, also auch meine Methode, wie ich selber arbeite, aber auch alles drumherum, wie ich meine Praxis führe, wie ich kommuniziere, was für Bilder ich von der Chiropraktik habe und den Hintergründen. Diese ganze Essenz mal zusammenzufassen, die in 15 Jahren entstanden ist. Mhm. Und ich habe in früheren Upper Cervical Kursen schon immer davon geredet, dass ich das mal machen will. Und das sind halt auch so ein paar Aspekte dabei, die sich für mich ergeben haben, die ich nirgendwo anders gefunden habe und einfach mal sehen wollte, können andere das überhaupt übernehmen? Kann ich das überhaupt unterrichten? Mhm. Das sind ganz spannende Sachen dabei. Ja, dann kam die Covid-Psychose dazwischen, dann war es erstmal auf Eis und man müsste die Teilnehmer fragen, aber ich habe das Gefühl, dass es gut gelaufen ist. Also aus meiner Sicht habe ich alles so rübergebracht, wie ich es rüberbringen wollte. Und die Leute konnten es zum großen Teil auch sehr gut umsetzen.
Ja.
Und es hat Spaß gemacht.
Ja, wir hatten jetzt einen Teilnehmer gerade jetzt am Wochenende auf dem SOT-Seminar bei uns. Der war also auch noch ganz erfüllt.
Schön,
also,
das war irgendwie so. Das ist ja manchmal so, dass man es dann erst über hintenrum so ein bisschen mitkriegt.
Ja. Also ich habe mir das auf jeden Fall auch vorgenommen. Ich habe halt gemerkt, dass ich so über die letzten Jahre selber gar nicht mehr so viel zu Fortbildung gekommen bin, weil ich halt mich so viel im Campus engagiert habe und irgendwann natürlich dann auch die Wochenenden rar werden und man auch mal Lust hat, mal was Privates am Wochenende zu machen und nicht 40 Wochenenden im Jahr in Sachen Chiropraktik unterwegs ist.
Es gibt ja dann auch ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr so viel, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt was, was mich jetzt so richtig, weil alles bringt einen in irgendeiner Form weiter. Aber es ist halt die Frage, ob es einem ein Wochenende wert ist, wenn man eben schon sehr viel gesehen und sehr viel gelernt hat.
Und von daher, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, so wenigstens ein, zwei Sachen pro Jahr zu machen. Und sag mal, inzwischen ist es ja auch so, dass ich das Gefühl habe, dass mich einige von meinen Zeitgenossen überholt haben, weil die eben dann in der Zeit aktiver waren als ich. Oder inzwischen sogar mich einige von meinen Schülern überholt haben.
Das war eigentlich wünschenswert wäre.
Ja, was eigentlich.
Ich glaube es nicht so richtig. Aber
also das Ego ist immer so ein bisschen neidisch, aber, aber eigentlich kann man darauf stolz sein.
Ich glaube, du bist da ein bisschen zu demütig, aber wenn du das Gefühl hast, ist das, glaube ich, schon schön.
Ja. Und da habe ich gesagt, die gucke ich mir jetzt einfach mal an, auch wenn ich schon 25 Jahre auf dem Buckel habe. Irgendwie, man kann immer noch ein bisschen wieder was lernen. Und von daher werde ich dich also spätestens bei der nächsten Serie drohe ich mit Besuch. Hast du sowas wie eine Big Idea? Hast du irgendwie ein großes Ziel, was du verfolgst?
Das ist aber die Frage, was man darunter meint. Also wenn du so jetzt in meiner Praxis meinst du.
Ja, aber also so von der Überzeugung der Chiropraktik.
Ja, da könnte man jetzt sicherlich stundenlang drüber reden. Ich versuche das ein bisschen kurz zusammenzufassen. Von der grundsätzlichen Big Idea war es ja ein bisschen so, wenn man Menschen hilft, ihren Stress loszulassen, der sich da entlang ihrer Wirbelsäulen manifestiert. Wenn man ihnen hilft, dass ihre Instrumente, diesen wahnsinnigen Körper, den wir für diese menschliche Erfahrung zur Verfügung haben, diese Instrumente gut gestimmt zu halten. Dass die Musik schöner klingt und dass sie sich besser ausdrücken können. Dann, das hat der BJ schon gesagt, beeinflusst das nicht nur diesen Menschen, sondern es beeinflusst sein Umfeld, seine Familie, seine Arbeit, alles Mögliche. Es ist wie der Stein, den man ins Wasser wirft und die Wellen breiten sich aus. Du kannst nicht einen Menschen verändern, ohne dass das nicht sehr weit wirkt. Und das ist auch etwas, was du ja auch kennst. Es ist so spannend, wie sich Leute teilweise entwickeln, die auch dranbleiben, die auch spüren selber, dass es sie weiterbringt. Und Chiropraktik zeigt ja, was sie kann, oft erst nach, also ich meine, sie zeigt sehr schnell, was sie kann. Nur die wirklich tiefen, spannenden Sachen, die gehen dann eine ganze Zeit weiter. Das ist oft etwas, was sich erst nach Jahren so richtig entwickelt, wo man denkt, mein Gott, passiert da noch was. Mhm. Und ich finde es immer schön, wenn mir dann Leute teilweise erzählen, was sie alles in ihrem Leben geändert haben. Also erstmal ist es auch schön, wenn du Leute hast, die vielleicht am Anfang etwas fordernd waren, was ihre Persönlichkeiten angeht, und du nach einer Zeit merkst, Mensch, da schickt ein richtig netter Mensch drunter. Mhm. Dem ging es noch nicht gut. Der war auf keiner, der schwank auf keinem guten Level. Der fühlte sich nicht wohl mit sich. Der war da eingesperrt in seinem Körper und das fühlte sich falsch an. Und deswegen war er vielleicht am Anfang ein wenig schwierig. Ja. Und auf einmal ist es ein ganz netter Mensch. Ja. Und auch wenn dann Leute erzählen, was sie in ihrem Leben geändert haben, sich einen neuen Job gesucht, meditieren auf einmal morgens oder solche Dinge, obwohl man nie darüber geredet hat. Und es entwickelt sich. Und das ist sehr schön. Und um jetzt vielleicht noch etwas tiefer zu gehen, ich bin persönlich der Überzeugung, dass es noch etwas über das hinausgeht, was BJ da gesagt hat, dass wenn eine Person sich entwickelt, dass es positiv fürs Umfeld ist, sondern ich denke, wir sind alle auf sehr intime Art und Weise miteinander vernetzt. Mhm. Das heißt, mein persönliches Empfinden, ist vielleicht etwas spiritueller, aber jetzt auch durchaus, das wieder interessant, wenn man Philosophie mit Wissenschaft verbinden kann, wissenschaftlich ist, wir sind alle so intim miteinander vernetzt, dass es eigentlich unmöglich ist, an einer Person etwas zu verändern oder zu einer Veränderung zu verhelfen, ohne dass das das Kollektiv berührt. Mhm. Denn wir nehmen uns zwar als isolierte Wesenheiten wahr, was auch irgendwie nötig ist für so den Alltag, aber ja nicht wirklich realistisch ist. Mhm. Nicht nur, dass wir Menschen untereinander vernetzt sind, sondern im Endeffekt ist alles auf diesem Planeten und wahrscheinlich darüber hinaus aufs Intimste miteinander vernetzt, weswegen es jeden persönlich betrifft, was irgendwo anders passiert. Was aber auch bedeutet, dass wenn wir in unseren Praxen Menschen berühren und ihnen helfen, mehr Harmonie zu entwickeln, dass das unmittelbar alle anderen irgendwo auch beeinflusst. Mhm. Und positive Schwingungen sind immer viel machtvoller als die anderen. Mhm. Insofern denke ich, das ist so ein bisschen mein Gefühl davon, jedes Mal, wenn ich dort demütig jemandem helfen darf, sich zu entwickeln, dass das einen Einfluss auf unsere Menschheit insgesamt hat, einen positiven. Mhm. Und Leben sucht ja immer einen besseren Ausdruck.
Ja.
Es geht zwar manchmal ein bisschen hoch und runter, wir leben im Moment auch in etwas turbulenten Zeiten, aber langfristig gesehen sucht Leben immer einen besseren Ausdruck. Und wir tragen da, glaube ich, sehr tief dazu bei, obwohl wir immer noch das bestgehütetste Geheimnis sind, nicht nur was Gesundheit, sondern eben auch was Lebensqualität und Harmonie angeht. Mhm. Das wäre jetzt meine große Idee in a nutshell.
Ja, schön. Also ich weiß, was mich damals mal sehr beeindruckt hat, das war Paul Ahern, der war bei uns mal als Dozent zu Gast und den hatte ich dann auch mal gefragt, was denn sein Ziel ist. Und er sagte, bis 2050 möchte er Chiropractic Mainstream machen, sodass jeder weiß, was Chiropractic ist und auch jeder eine Gelegenheit hat, zu Chiropractic zu gehen. Und das fand ich damals riesengroß. Erstens noch sehr weit weg, weil das ist schon, was ich 10 Jahre her. Das
ist immer noch riesengroß, ja.
Und, aber ich habe inzwischen das Gefühl, ich muss nicht mehr jedem einzelnen Patienten erklären, was Chiropraktik überhaupt ist. Mhm. Also natürlich muss man es immer noch ein bisschen in größeren Zusammenhang stellen, weil sie es meistens noch auf den Bewegungsapparat reduzieren. Mhm. Aber sie haben zumindest das Wort schon mal gehört.
Ja.
Also früher wussten die ja überhaupt nicht, was das ist.
Genau.
Ja. Also so, es hätte auch irgendwie was anderes sein können.
Ja, alles.
So, und also von daher denke ich mal, sind wir da schon einen Schritt weiter. Mhm. Sicherlich auch durch Social Media und das Internet sozusagen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich eine Entwicklung nimmt, sozusagen, wo ich mir das erste Mal überhaupt vorstellen kann, dass wir da bis 2050 mal ankommen.
Ja.
Ne, so, weil es potenziert sich, glaube ich, schon, wenn ich bedenke, dass wir jetzt im Sommer 3 universitäre Möglichkeiten haben, Chiropraktik in Deutschland zu studieren. Das wäre vor 10 Jahren auch noch undenkbar gewesen. Ja. Ne, so. Also von daher tut sich da doch eine ganze Menge. Und bestenfalls verbreitet es sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ.
Das ist der Punkt. Wir müssen halt dazu gucken. Ich meine, in Amerika gibt es auch viel Chiropraktik, aber das meiste verdient den Namen, nicht?
Nee. Insofern, das ist meistens dann auch so ein 2.5-Man-Niveau.
Da müssen wir uns halt weiter bewegen, dass wir halt wirklich da eine starke Stimme haben, was es ist und was es nicht ist und darauf achten, dass wir das unter einem guten Schirm halten, der das Wichtigste noch darunter vereint. Dann 2050, hey, das ist eine Menge Zeit. Das ist machbar.
Ja. Das glaube ich auch. Also so von daher kann ich mir das erste Mal jetzt so langsam vorstellen, sozusagen. So. Was hat dich denn besonders auf deinem Weg geprägt? Was waren so Eckpfeiler oder so.
Meinst du jetzt Erfahrungen oder meinst du Menschen oder?
Sowohl als auch. Also so manchmal hat man ja so entweder einen Mentor oder einen, ne, also irgendwas.
Da hatte ich mehrere. Also was für mich ganz schön war, ist, dass ich über die Zeit doch auch ein ganz schönes Gefühl, geführt zu werden, entwickelt habe, weil auch immer zu Zeitpunkten, wo es gepasst hat, Menschen aufgetaucht sind, die mir irgendein Puzzleteil gegeben haben, was wichtig war. Und ich war von Anfang an nie jemand, der jetzt zum Beispiel minutiös versucht hat, die Technik eines anderen zu machen und zu perfektionieren. Ich sehe das jetzt nicht als gut oder schlecht oder sonst irgendwas, es ist einfach nicht meine Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Es gibt Leute, die zum Beispiel ihr Leben lang daran arbeiten, Thompson möglichst so zu machen wie Thompson und das immer weiter zu verfeinern und das ist großartig. Mhm. Oder Gonstead so zu machen, wie es der gute Gonstead gemacht hat und das weiter zu verfeinern. Und das ist perfekt, wenn man auf diese Art und Weise tickt. Und bei mir war das nie so, sondern ich hatte immer eine systemische Herangehensweise und habe immer geguckt, was kannst du dir zu eigen machen, um dich selbst weiterzuentwickeln und deine Art. Und da kam immer zu Zeitpunkten, wo es gepasst hat, bestimmte Puzzleteile, entweder über Menschen, die mir die da mitgegeben haben, also Mentoren, quasi die Riesen, auf deren Schultern ich Zwerg stehe.
Ja.
Und die Zwerge sehen ja dann manchmal mehr als die Riesen selbst.
Ja. Und welche zwei, drei Riesen fallen dir da so ein?
Auch ganz am Anfang war Ted Korn ein wichtiger Mentor für mich. Ja. Der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ich habe ihm bei vielen Seminaren assistiert in Europa.
Übersetzt
und mitgemacht und dann sehr schnell auch mit unterrichtet. Bei den Seminaren bin ich irgendwie so reingerutscht und hat mir viel beigebracht. Spannender Typ. Steve Hoffman. Ist für mich auch einfach vom Herz zu Herz ein wichtiger Mentor gewesen, obwohl er sich gar nicht so sehen würde. Und dann waren es viele, wo irgendwie kleine Sachen waren, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist spannend. Bei Arno Bonnier waren das eine oder das andere, wo ich gesagt habe, Mensch, das stößt noch mal einen Gedanken an. Und das war eigentlich fast überall. Ich habe so viele Seminare besucht und so viele verschiedene Techniken kennengelernt und immer war irgendwas dabei. Und selbst wenn in irgendeinem Seminar das meiste dabei war, wie man es nicht machen will, bringt einen auch das eine ganze Ecke weiter. Ja, so Aha-Momente von der Praxis her. Ich habe in letzter Zeit ein paar Mal drüber nachgedacht, gerade wenn man jetzt wieder Seminare gibt. Es ist manchmal ein bisschen komisch. Das Besondere wird in dieser Arbeit, wenn man sie länger macht, so alltäglich, dass es mir oft tatsächlich schwer fällt, mich zu erinnern. Weil wenn du eigentlich jeden Tag Dinge erlebst, die anderswo vollkommen außergewöhnlich erscheinen, dann zumindest geht das mir so, und das ist vielleicht auch ganz gut, das ist halt die Demut. Ich kann ganz wenig mich an ganz wenig Beispiele erinnern, obwohl ich weiß, dass hier fast jede Woche irgendwelche Sachen passieren, die der ein oder andere als Wunder sehen würde. Nur ich erinnere mich kaum noch dran, weil es irgendwie so die normale Schwingung ist, die da hier läuft. Und deswegen manchmal, wenn ich selber überlege, Mensch, jetzt, was kannst du mal für tolle Beispiele bringen? Dann muss ich mir Mühe geben, so ein paar zusammenzukratzen, obwohl ich denke, allein wahrscheinlich waren es, im letzten so Monat waren es wahrscheinlich allein 20, aber es ist irgendwie, ich kann mich gar nicht erinnern. Was, glaube ich, auch ein ganz gutes Zeichen ist.
Ich persönlich habe so die Erfahrung gemacht, dass man manchmal sogar eher auch an Rückschlägen oder an Niederlagen wächst oder lernt sozusagen. Ich habe zum Beispiel das Thema Untersuchung für mich damals entdeckt, als ich eine Patientin ein Jahr lang behandelt habe und sie auf einmal mit einem Bandscheibenvorfall kam und ich total frustriert war, wie jemand, der mehr oder weniger regelmäßig zum Chiropraktiker geht, speziell zu mir geht, und trotzdem Rückschritte macht sozusagen. Ne, so. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Ich will doch Menschen nach vorne bringen. Wieso verschlechtert sich jemand unter Chiropraktik? Das war für mich also sowohl philosophisch als auch persönlich eine Niederlage. Ne, so. Und dann habe ich halt nach Gründen gesucht sozusagen. Ne, so. Und mir war dann klar, dass ich eben alleine vom Feedback einer Patientin oder auch von meinem eigenen Gefühl manchmal eben nicht alle Parameter erfassen kann. Abgesehen davon, dass ich natürlich nicht 100% des Einflusses auf ihre Gesundheit bin.
Ich würde mal sagen, du bist ja nicht für das verantwortlich, was die Menschen machen und die beste Chiropraktik kann den katastrophalen Lebensstil nicht ausgleichen.
Ganz genau.
Abgesehen davon ist sie ja
jetzt. Aber das waren für mich so zwei Sachen. Also A, ich wollte mehr untersuchen und mehr wissen, wie geht es eigentlich meinem Patienten? Und B, habe ich halt die fünf Säulen der Gesundheit mit reingenommen und habe die Leute über ihren Lebensstil aufgeklärt, sozusagen.
Ich denke auch, wenn man das ist, ist es unglaublich wichtig, weil wenn wir den Leuten einerseits erklären, wie nicht nur wie wichtig, sondern im Endeffekt, dass Subluxationen so ziemlich der wichtigste Aspekt für menschliche Gesundheit überhaupt sind, aber ihnen auf der anderen Seite nicht Wege zeigen, wie sie das Aufkommen eben dieser Subluxationen zumindest etwas minimieren können, das wäre irgendwie blöd. Ja. Was ja nicht heißt, dass jeder ein Experte dafür sein muss, weil es auch wieder so ein Ding ist, wo ich sagen würde, Mensch, wenn du das selber nicht so weißt, erklär ihnen zumindest, was wichtig ist und dann schick sie zu Leuten, die sie mit sowas auskennen. Mhm. Wenn du einen guten Ernährungsberater kennst, pack dir den in dein Netzwerk. Ja. Wenn du einen guten Trainer kennst, pack dir den in dein Netzwerk. Wenn du einen guten Mentalcoach kennst, pack dir den in dein Netzwerk und erkläre den Leuten, was das verursacht, und wenn du sie dann noch irgendwo hinschicken kannst, wenn du jetzt nicht gerade selber die Fähigkeiten irgendwie hast und packst dir ein bisschen was auf die Webseite, dann ist das perfekt.
Ja, also ich habe gerade dieses Thema weiterempfehlen auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil die Leute unendlich dankbar sind und umso lieber sozusagen wiederkommen oder weiterkommen, sozusagen, weil sie auch das Gefühl haben, du willst sie nicht an dich binden, alleine sozusagen, um sie zu melken, sondern du hast wirklich ihre Gesundheit im Fokus. Und
ich denke, es ist auch immer ganz wichtig, Experte zu sein in seinem Bereich und eine Kernkompetenz zu haben. Mhm. Und das hier ist durch nichts ersetzbar, was wir tun. Nee. Es ist erstmal essentiell, weil wenn der Kanal nicht frei ist und das Nervensystem nicht funktionieren und sich ausdrücken kann, wenn das Instrument verstimmt ist, macht alles andere wenig Sinn. Mhm. Aber der Rest ist Lebensstil, Lebensstil, Lebensstil. Mhm. Und wenn wir die Experten dafür sind und haben dann rundherum ein Netzwerk, jemand, also ich habe auch, wenn mich zum Beispiel jemand sagt, ah, ich habe das Gefühl, ich habe da irgendeine Giftbelastung und ich würde gerne irgendwie jemanden finden, der mir hilft, da irgendwas auszuleiten oder sowas. Mhm. Ja, sag ich, ja, ich meine, erstmal ganz wichtig, dass der Körper überhaupt entgiften kann, dass das Nervensystem funktioniert, und ich kenne da einen guten naturerkundlichen Arzt, von dem ich ganz viel Tolles gehört habe. Mhm. Geh da doch mal hin und guck mal, vielleicht kann dir der entgiftungstechnisch irgendwie helfen. Ja. Ja, und wir kümmern uns weiter darum, dass der Körper perfekt funktioniert und der hilft dir vielleicht noch was auszuleiten und dann geht's schneller nach vorn. Mhm. Super. Ja. Großartige Sache. Ja. Und da ist es, denke ich, auch immer extrem wichtig, dass man sein Ding richtig macht. Es gibt ja Leute, die Chiropraktik in verschiedenen Ausprägungen an Expertise quasi als ein Werkzeug in einem Baukasten verwenden, aber das halte ich nicht für so richtig zielführend. Mhm. Weil es ist ein ganzer Baukasten und es ist schwer, in einer Sache wirklich gut zu sein, wenn man alle möglichen Sachen noch versucht. Und die Kommunikation ist noch viel schwieriger, weil wir ja da etwas betreiben, was im Endeffekt auch in diesem großen Rahmen von ganzheitlichen Verfahren vollkommen einzigartig ist, in dem Sinne, dass es eben nicht therapeutisch ist. Mhm. Das macht es völlig einzigartig. Ja. Und es ist sehr schwer, Menschen, die in unserem System groß werden, diese Einzigartigkeit so begreiflich zu machen, dass es tief sackt, dass sie es verstanden haben. Ja. Und wenn ich dann zu viele andere Sachen irgendwo vermische, habe ich es wieder versaut. Mhm. Was für mich auch ein Grund wäre, im selben Haus zum Beispiel keinen Physiotherapeuten zu haben. Was nicht heißt, dass Physiotherapie nicht großartig ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo das beides nebeneinander auf dem Schild steht, denken die Leute, wie das ist, was ähnliches. Mhm. Und schon muss ich wieder von vorne anfangen zu erklären.
Ja. Also das merke ich häufig zum Beispiel auch bei Auszubildenden oder Studenten sozusagen, die aus der Physiotherapie kommen und die ganz häufig Schwierigkeiten haben, das in einer Praxis unter einen Hut zu kriegen. Ja. Und das, ne, so, wie soll ich das in einer Behandlung mischen? Und die alten Patienten, die wollen aber noch massiert werden und jetzt muss ich sie immer erst massieren, bevor ich Chiropraktik machen darf. Und das ist also ein ganz großer Konflikt. Und meine Empfehlung ist auch immer, mach meinetwegen zwei Praxen und du gehst, also ich, ne, so, hast eine Physiopraxis und eine Chiropraxis, aber trenn es sozusagen.
Oder neue Räumlichkeiten mieten oder mach das Ding mal zwei Wochen zu, dann mach eine große Neueröffnung, erkläre, dass du jetzt was ganz Großartiges gefunden hast, wo du den Leuten schneller und besser helfen kannst und jetzt machst du nur noch das, weil du so dafür brennst, und dann werden die meisten das auch tun. Und ja, wenn man was groß umstellt, ein paar Leute verliert man immer. Ja. Man bekommt aber in der Regel dreifach wieder dazu. Insofern ist das ganz egal. Ja, ja. Man muss nur den Mut haben, das ist wichtig. Genau. Aber wenn, mach's richtig.
Ja, würde ich auch sagen. Was würdest du sagen, macht deine Praxis aus? Also du hast jetzt gesagt, seit 2016 bist du jetzt hier.
Hier in dem Gebäude seit 2016.
Ja, das war also ja praktisch noch so zu dem Ende unseres Studiums hin. Mhm. Warst du, glaube ich, so einer der Ersten, die seine Praxis neu erfunden hat, sozusagen?
Genau, ich habe schon in der alten Praxis, die ich seit 2009 war, dann einiges angefangen umzustellen. Aber aus der bin ich einfach rausgewachsen. Also das war ein Mietshaus mit drin, was schon alleine durch den hohen Patientenfluss ein bisschen blöd war. Also da taten mir so ein bisschen die anderen Mietsparteien etwas leid, wenn da irgendwie am Tag dermaßen viele Leute rein und rausgehen. Das ist ja irgendwie auch ärgerlich, wenn man da wohnt. Die Räumlichkeiten wurden auch zu klein. Ich habe dann mit Open Adjusting experimentiert, hatte aber gar nicht die Räumlichkeiten dafür. Mhm. Und dann kam dieses Gebäude halt zu mir, was jetzt eigentlich ein bisschen zu groß ist. Und da ist ja deswegen auch vermietet. Aber hier konnte ich mich da halt richtig austoben. Mhm. Und eben auch ja, es ist auch einladend, wenn es groß ist. Es ist vielleicht größer, als man es eigentlich bräuchte, aber ja. Es ist.
Ja, also ich kenne das ja auch. Ich wollte auch immer zeigen, dass Chiropraktik was Großes ist. Ich hatte immer keine Lust, in so einer Hinterraumpraxis zu sein, sondern ich wollte Chiropraktik auch immer standesgemäß repräsentieren. Also darum ging es mir auch immer so ein bisschen, dass man nicht so ein Knicki-Knacki-Stübchen irgendwo ist, sondern so, dass
es. Es ist ja, ich meine, es hat auch was mit Lebensgefühl zu tun. Ja, ich meine, natürlich, ich kann mir jetzt auch zum Beispiel vorstellen, an meinem Zweitwohnsitz da ein Tiny House zu machen, was auf eine Insel am Strand ganz gut passt und da was drin zu machen, aber auch das müsste dann stylisch sein und schön sein und Lebensgefühl vermitteln. Und das ist halt einfach, die Leute kommen hier gerne und fröhlich rein und holen sich hier ihren Energieschub ab und holen sich hier ihre Unterstützung ab für alles, was sie im Leben fordert. Und so kommen die halt hier auch rein. Das ist halt nicht wie in einer Arztpraxis, wo die Leute reingetrottet kommen, so als passiv.
Vor 5 Minuten wartet genau, depressiv.
Als passiv Leidende. Und das ist eine ganz blöde Schwingung. Muss auch blöd sein, sowas zu arbeiten. Aber hier ist immer fröhlich. Mein Team ist fröhlich. Die Leute, die hier reinkommen, sind zum absolut überwiegenden Teil fröhlich und das muss das ja auch ausstrahlen. Und ich kriege zumindest immer wieder rückgemeldet, dass
das auch so ist.
Das auch so ist und dass die Leute auch gerne verweilen.
Ja. Ich habe auch Patienten, die tatsächlich sagen, nee, ich komme immer lieber ein bisschen früher und ne, so dann schnacken die mit meinen CAs oder trinken noch einen Tee oder was auch immer. Ne?
Das ist schön.
Die genießen das richtig.
Das ist sowieso so eine Oase, so ein kleiner Ruhepol, den sie in ihrem Alltag haben. Genau das will man ja haben.
Wie sieht aktuell dein Behandlungsflow aus?
Also ich justiere im Moment an 16 Stunden die Woche. Also ich habe 4 Tage à 4 Stunden, zweimal nachmittags, zweimal vormittags. Und ich habe jetzt ein kleines bisschen reduziert, weil ich doch gemerkt habe, mit jetzt über Mitte 40, ich bin zwar auch dadurch, dass ich regelmäßig justiert werde, in der Form meines Lebens. Und ich merke, mit jenseits der 45 wird die Regenerationszeit langsamer. Das merke ich einfach. Und es waren vor nicht allzu langer Zeit in diesen 16 Stunden noch immer um die 300 Leute, teilweise mehr. Und das merke ich einfach, wird mir ein bisschen viel. Also ich habe das jetzt so, ich habe während des Studiums mir ausgedacht, dass Open Adjusting, also großer Raum mit 4 Liegen, Musik und die Leute kommen rein, nehmen auf den Liegen Platz und ich mache nur meine Arbeit, mit Einzelterminen zu mischen. Weil ich habe im Studium quasi mehr mitgekriegt von diesem Open, was ja auch viele Kollegen in den USA machen. Fand das prima, habe aber gedacht, das nur zu machen, da würde mir was fehlen. Weil ich doch das Gefühl habe, es gibt doch Leute, die nochmal eine intimere Frage haben. Die dann nochmal diesen sicheren Raum brauchen, um zu sagen, Mensch, das wüsste ich doch gerne nochmal. Und möchte mir irgendwie nicht blöd dabei vorkommen, wenn ich das frage. Oder möchte nicht, dass es jemand anders hört. Insofern habe ich gedacht, nee, also ich finde das zwar sehr attraktiv, aber das alleine, nee. Und da habe ich angefangen, experimentell das zu mischen. Dann ist auch noch damals der Tim ist nachgezogen, der hat das auch gemacht, als es bei mir gehört hat. Und bei uns beiden hat das wunderbar funktioniert. Also es ist praktisch jetzt so, das habe ich etwas reduziert. Ich hatte normalerweise an den Nachmittagen immer 2,5 Stunden Open und 1,5 Stunden Einzel- und neue Patienten. Und ich habe das jetzt an allen 4 Tagen auf 2,2 gemacht. Weil 90 Minuten Open am Stück in der Stunde so 28, 29, das wurde mir einfach körperlich und geistig zu viel, so habe ich gemerkt. Und wenn ich dann immer Donnerstag rausgehe und fühle mich wie eine Tüte, in die man ein paar Knochen reingeschmissen hat, dann war das zu viel, weil ich möchte das gerne noch sehr, 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 sehr lange machen. Ja. Ist ja eine Leidenschaft. Ja. Insofern habe ich es ein bisschen reduziert. Und ja, das sind dann also quasi 8 Stunden reines Open und 8 Stunden Einzeltermine und neue Patienten und Besprechungen von Nachmessungen und sowas. Und das sind dann jetzt im Moment so 250, 260 Leute pro Woche.
Ja, okay, aber das ist doch, dann hat man mal eine Idee, wie dein Alltag so aussieht sozusagen. Das heißt also, du hast genügend Zeit, dich um deine Kinder zu kümmern?
Das ist der große Luxus. Also wenn ich hier bin, ist das Leistungssport. Also gerade im Open, das ist ja wirklich zack, zack und nur Fokus. Und es gibt Tage, wo ich in meiner 4-Stunden-Schicht eigentlich mal gerne auf Toilette gegangen wäre und es nicht geschafft habe. Das kennst du sicherlich
das
auch.
Das kenne ich auch.
Also das heißt, das knallt dann halt in dieser Zeit richtig. Deswegen könnte ich ehrlich gesagt auch viel mehr gar nicht machen, so wie es im Moment läuft. Aber auf der anderen Seite bietet es mir eben unglaublich viel Freizeit. Und ich habe von Anfang an halt für meinen Sohn, der jetzt in der 2. Klasse ist und die hat noch eine kleine Tochter jetzt, immer Zeit gehabt und war immer da und war nie einer quasi von den Vätern, die dann irgendwann abends erschöpft nach Hause kommen. So habe ich natürlich nicht angefangen. Ne? Aber seit ich das so mache, immer ein langes Wochenende, die 3 Tage, wo ich mich auch wieder regenerieren kann und bin ja auch in den anderen Tagen immer einen halben Tag zu Hause. Und das ist großartig.
Vielleicht noch ein Tipp für unsere Hörer. Hast du ein aktuelles Lieblingsbuch oder ein generelles Lieblingsbuch, was du einem jungen Chiropraktiker unbedingt empfehlen würdest?
Es ist halt die Frage, mit manchen Sachen sollte man vielleicht nicht direkt anfangen. Nee,
genau. Also erstmal vielleicht ein bisschen leichter.
Und also ich würde in jedem Fall empfehlen, jetzt auch tatsächlich auch gerade Didis Bücher zu lesen. Also The Chiropractor's Adjuster ist ja zum Beispiel auch von Kindle verfügbar.
Ja.
Würde ich empfehlen, weil aus meiner Sicht ist auch immer noch der Fountainhead, die Quelle, also Didi Parma, derjenige, der sich die tiefsten Gedanken über Chiropraktik gemacht hat. Mhm. So viel BJ auch beigetragen hat und Bücher geschrieben hat, von der Tiefe her finde ich das bei Didi Parma immer noch am ausgeprägtesten.
Mhm.
Und was ich sehr empfehlen kann über seine eigenen Bücher hinaus und über die bekannten Bücher von Heidi oder sonst irgendwas, wenn man ein generelles Bild kriegen will. Es gibt von Simon Sensen eine Buchreihe The Spiritual Writings of Didi Parma.
Mhm.
Ist nur auf Englisch verfügbar. Und zwar Simon ist ja quasi einer der überragendsten intellektuellen Köpfe, die wir haben.
Ja.
Also was er teilweise da so zusammenbringt und miteinander verbindet, das erdet mich immer wieder sehr.
Mhm.
Wenn ich mal glaube, irgendwas Kluges gemacht zu haben, da brauche ich nur Simon angucken, dann bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Auf jeden Fall nimmt er da Texte und auch die Entwicklung von Didi Parma raus und erläutert manche Sachen und erläutert Hintergründe dazu. Und das hat eine unglaubliche Tiefe.
Mhm.
Das ist auch vom Herz, vom Spirituellen her. Aber man sieht auch, was für Konzepte der damals schon vorausgenommen hat. Quantenmechanische Aspekte, die in seiner Zeit ja überhaupt noch nicht waren. Das ging ja erst in den 1920er, 1930ern überhaupt los. Und es ist immer noch so, dass wir wissenschaftlich noch nicht das erreicht haben, wo der damals schon drüber nachgedacht hat.
Ja.
Also es ist immer noch hinterher.
Der Chiropraktik,
es ist
eigentlich,
unglaublich, also was er da, seine Vibrationstheorien und seine Schwingungstheorien, das Neuroskelett und ganz, ganz spannend. Ein unheimlich spannender Typ. Sicherlich nicht einfach mit ihm zu leben, wenn man sein Sohn war, aber ein wahnsinnig spannender Typ. Und das, also das Buch, wenn man in die Tiefe will, was nicht für jeden was ist, dann kann ich das wärmstens empfehlen. Das ist wirklich ein Schatz.
Witzig ist das, ich bin gerade nämlich für SOT jetzt am Wochenende auch nochmal so ein bisschen in die Kiste eingestiegen und habe nochmal ein bisschen gebuddelt und habe nämlich auch von Simon Sensen was gefunden, wo er zum Subluxationsgedanken in der Geschichte gewühlt hat.
Ja.
Und da hatte er so eine Periode von 1928 bis 1949 und hat da mal geforscht, wie sich der Subluxationsgedanke überhaupt entwickelt und weiterentwickelt hat und verändert hat. Und was BJ noch in den 20ern behauptet hat und was er dann irgendwann in den Ende der 40er behauptet hat, weil ich eben dann auch über Dejanet nachgelesen habe. Und das fand ich irgendwann dann witzig. Dann kam natürlich auch dieses berühmte Zitat von BJ, unterhalb von C2 gibt's keine Subluxationen. Das sind andere.
Das ist am Ende ja wieder relativiert hat zu einem gewissen Grad.
Ja, aber so und das finde ich dann einfach auch spannend, sozusagen mal so durch die Geschichte der Chiropraktik zu gehen und zu gucken, wie sich die Philosophie und der Grundgedanke und der Subluxationsgedanke dann eben auch verändert hat.
Also unheimlich, unheimlich spannende, farbenfrohe Typen, die da ihre Aspekte mit reingebracht haben.
Ja. Dann habe ich noch eine Frage mir notiert, und zwar, welches Seminar war außerhalb des Campus für dich das Beste? Wo würdest du sagen, das war mein Highlight, da würde ich auf jeden Fall wieder hingehen oder jemanden hinempfehlen? Ich weiß, du hattest mal einen alten Chiropraktoren, war das Talski?
Ja, ich hatte Marvin Talski hier, das war ganz prima, einfach ein wunderbarer Typ auch.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wie alt war Marvin zu dem Zeitpunkt, als er hier war, über 70, also BJ war noch am Campus, als er gelernt hat und er hat mir erzählt, als er hier war, dass er jetzt gerade ein bisschen die Stunden reduziert hat in seiner Praxis, das fand ich ganz herrlich. Aber außerhalb des Campus, muss ich sagen, war eigentlich die Begegnung und jahrelange Freundschaft mit Craig Kane tatsächlich das Spannendste und seine Kiso-Methode und einfach auch einer von den wirklich alten Technikmeistern, von der richtig soliden Technik, feinen, aber auch sehr tiefe Gedanken und andere Gedanken. Und
der kam ursprünglich von Gonstead, so aus der Gonstead-Richtung.
Er hat quasi in den 80ern in Kalifornien von damals so den absoluten Gonstead-Gurus gelernt, quasi so Vollzeit dort. Und hat dann aber für sich mit einer Zeit gelernt, dass diesem System halt so ganz rigide zu folgen nicht immer unbedingt so zielführend ist, sondern hat dann seine eigenen Abwandlungen entwickelt. Und seine Methode jetzt hat zwar einen ganz starken Gonstead-Bezug, den du überall merkst, aber er macht halt alles irgendwo etwas anders. Also seine Diagnostik ist sowieso, die Analyse ist anders und er hat Non-Force-Techniken und, aber er nimmt die Kontakte etwas anders. Er hat alle Sachen irgendwie modifiziert und sie zugänglicher gemacht, ohne den geringsten Kompromiss an die Effektivität, sondern ich halte das sogar für deutlich effektiver, was er da macht. Und das ist ein ganz spannender Typ. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich MC2 am Campus, nee, ich habe MC2 auch kennengelernt vor dem Campus. Und das war auch ein ganz großer Punkt
von
Steve und seiner Arbeit. Und es sind noch einige mehr, also sicherlich. Und Ted Corin ganz am Anfang war ein großartiger Einstieg, weil ich gleich mit ganz anderen Sphären der Art, wie man Sachen analysieren kann, in Kontakt war, als ich noch ganz am Anfang stand.
Ja,
das war ganz großartig.
Mhm.
Aber wenn ich einen rauspicken müsste, wir haben uns auch sehr viel gegenseitig bereichert und ausgetauscht, wäre es tatsächlich Craig, würde ich sagen.
Ah, okay, cool. Ja, wir sind im Prinzip eigentlich schon am Ende unserer Dreiviertelstunde angekommen. Wir wollen ja unsere Hörer auch nicht überstrapazieren. Du hast bei uns immer das letzte Wort. Hast du noch einen letzten Gedanken, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben willst?
Ja, also wir befinden uns in sehr spannenden Zeiten. Und es passiert gerade sehr viel. Und seit wir mit diesem im positiven Sinne mit einer heißen Nadel und unglaublich viel Improvisation zusammengesponnenen Studiengang. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich bei diesem ersten wundervoll chaotischen, großartigen Experiment dabei war. Seitdem hat sich eine ganz tolle Dynamik entwickelt. Und in Deutschland braucht das eine oder andere auch mal ein bisschen länger, aber es passiert gerade sehr viel. Es kommt eine ganz neue Generation rein, die auch richtig Lust darauf haben.
Mhm. Und
es passiert auch in der Welt viel. Menschen sind mehr bereit, von jetzt vielleicht manchen etwas verunsichernden kurzen Phasen mal abzusehen, in sich selbst zu investieren und da positive Dinge zu machen. Und im Endeffekt haben wir seit weit über 100 Jahren das, was für die Leute immer logischer wird und immer interessanter wird. Und es ist aus meiner Sicht ein wundervoller Beruf. Es ist sicherlich nicht etwas für jedermann, aber es ist ein Beruf, in dem man wirklich berühren kann und in dem man selbstwirksam sein kann und indem man einen positiven Abdruck hinterlassen kann und sich und die Welt, in der man selber leben möchte und in der die Kinder leben möchten, schöner gestalten kann. Das ist sehr schön. Insofern, wer daran Interesse hat und wer sich davon angesprochen fühlt, wer da gerufen wird innerlich, dem kann ich nur empfehlen, es zu machen und es dann auch richtig zu machen und ganz zu machen. Und da ist der Campus und das Studium eine wunderbare Möglichkeit, wie eben schon mal angesprochen haben, ich würde jedem raten, wenn du es machst, mach's richtig, mach's 100%. Halbe Sachen gibt's da nicht, wie die Amis sagen, Jack of all, Master of nothing.
Ja.
Und auch international, das sage ich immer wieder, ist dieser Studiengang, den wir jetzt hier in Deutschland haben, nicht nur in irgendeiner Weise en par mit anderen, sondern es ist international einer der absolut top Studiengänge, die da sind. Weil das meiste, was mittlerweile als Chiropraktik-Ausbildung verkauft wird, ist eine krude Mischung aus Physiotherapie und Medizin. Leider. Es sind nur noch ganz wenige übrig geblieben. Vielleicht aus meiner Sicht 2,5 Universitäten in den USA. Und dann außer uns vielleicht noch 2 in Europa.
Ja.
Das war's.
Ja.
Aber es ist wenig und die Qualität ist einfach überragend, weil es eben auch Leute sind, die das aus Leidenschaft gemacht haben von Anfang an. Das ist der große Unterschied. In Amerika mit ihren teilweise so riesigen aufgeblasenen Campussen, mit Gebäuden, mit Ausstattung, mit Personal, was alles unterhalten muss, da wird schnell Geld der entscheidende Faktor und da ist die Bezahlung dann vielleicht auch so, wenn es Vollzeit sein muss, dass man keine Dozenten kriegt, die tatsächlich selber jemals erfolgreich waren, weil sonst hatten sie gar keine Zeit dafür. Aber hier in Deutschland war es von Anfang an so, dass das im Endeffekt die besten Praktiker waren, die wir hier hatten, die das mitgemacht haben. Und dadurch, dass es immer ein hochmoderner Studiengang ist, der eben nicht Vollzeit ist, was ja heutzutage eigentlich, ist es nicht mehr zeitgemäß, sowas zu machen.
Nee.
Da kriegst du halt eben auch tolle Leute. Weil jemand, der sonst die ganze Woche in der Praxis steht und sich um hunderte und tausende Leute im Monat kümmert, das kann ich nicht. Aber hey, 4 Tage mal richtig Perlen verteilen und richtig Inspiration verteilen, das kriege ich hin. Und das schafft eine Qualität und eben auch eine Inspiration, weil das eben auch Leute sind, die zeigen, wie das wirklich aussehen kann.
Ja.
Das ist einzigartig.
Mhm.
Also es gibt noch einige wenige andere gute Universitäten, aber dieser Punkt ist einzigartig, das hat so keiner. Und das ist ganz toll. Insofern kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, macht's.
Ja.
Und bleibt dran und versucht euch zu entwickeln und bleibt nicht stehen, so wie du das auch nicht machst, weil dann wird's langweilig.
Ja, ja.
Entwickelt euch.
Ja, schön. Also das finde ich ein schönes Schlusswort, weil das ist auch das, was mir immer am Herzen liegt. Ich möchte eigentlich immer das Bestmögliche anbieten, was geht sozusagen, was wir umsetzen können, was wir ermöglichen können, so dass ich das Gefühl habe, ja, wir haben hier unseren besten Job getan, sozusagen. Ne?
So. Mach Kunst draus.
Ja.
Weil dann fühlt es sich auch richtig gut an. Irgendwas nur so hinzu, das machen so viele Leute, das ist kontrolliertes Absterben.
Ja.
Wenn ich es richtig mache, und das ist eigentlich ziemlich egal, was es ist. Es ist ganz egal, welche Tätigkeit. Wenn ich sie mit Leidenschaft mache, kann ich aus der kleinsten Sache was Großes machen. Und wenn es da schon eine große Sache ist und ich mache sie dann auch noch mit Leidenschaft, dann ist natürlich was ganz Tolles.
Sehr schön.
Prima.
Dann vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Sehr gerne.
Und das ist bestimmt nicht das letzte Interview gewesen.
Ich freue mich.
Bis bald.